Kellner wie der Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Er hat auf dem Montreal Jazz Festival ebenso gespielt wie als Straßenmusikant in südlichen Gefilden. Von der Carnegie Hall über die Elbphilharmonie bis zum kleinen Tango-Club in Argentinien. Er spielte und spielt mit Musikerinnen und Musikern aus aller Welt als Bassist der vielfach ausgezeichneten Formation Quadro Nuevo. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Didi Lofka.
Hallo, danke für die Einladung.
Didi, ich darf mal sagen, dass du schon ein waschechter Rosenheimer bist, auch wenn du nicht in Rosenheim geboren bist, oder? Wie verstehst du die?
Ja, ich bin ein Rosenheimer. Ich fühle mich total verwurzelt hier. Ich bin nach Rosenheim gekommen, da war ich 2, glaube ich. Mein Vater war der Koch an der Bahnhofsgaststätte in Rosenheim, über 30 Jahre lang. Und wir waren in Fürstedt und ich bin hier aufgewachsen. Grundschule, Finsterwalder Gymnasium und bin total verwurzelt hier.
Darfst du sagen, obwohl du so viel unterwegs bist, dass das schon so ein Heimatgefühl hier ist in der Gegend für dich?
Ja, auf jeden Fall. Und je mehr Berge, je näher ich den Bergen bin, umso mehr kommt mir das Heimatgefühl.
Wie ist denn das, weil du gerade gesagt hast, du bist ja, in Fürstedt aufgewachsen und dann hier zur Schule gegangen und aufs Finsterwalder gegangen. Wann ist denn dieser Zeitpunkt gewesen, wo die Musik so dein Leben geworden ist?
Also ich habe erst Fußball gespielt, 10 Jahre lang, von 6 bis so Ende 15. Und dann haben wir in der Schule, mit dem Mulo damals schon, haben wir beschlossen, wir machen jetzt eine Band. Wir werden Berufsmusiker.
Das haben wir so beschlossen.
Das haben wir eigentlich mit 15, 16 so beschlossen, wir wollen das mal später machen. Das habe ich dann meinem Fußballtrainer gesagt und der hat gesagt, das ist okay, Didi, mach das. Dann habe ich aufgehört und seitdem haben wir ganz viel Musik gemacht.
Ja, aber hast du dann erst damals angefangen, wirklich ein Instrument zum Spielen?
Ja, wir haben damals angefangen. Bei mir ist damals der E-Bass geblieben. Da war der Chaber Schmitz damals.
Na, der Chaber, der ist ja jetzt dann im Künstlerhaus in Aibling, gell? Habe ich neulich mitgekriegt irgendwie. Da gibt es jetzt so ein nice Haus, wo ganz, ganz viele verschiedene Ateliers und Musikerinnen, Musiker und so drin sind. Und da hat er jetzt, glaube ich, so seine Proberäume.
Ja, es sind alle, bis auf den Philipp Sterzer, der damals auch dabei war mit der Flöte. Der ist abtrünnig, der ist abgestürzt, der wurde Hirnprofessor, aber sonst sind alle Musiker geworden. Der Andreas Binder, unser Waldhornspieler, ist nach wie vor total fleißig mit seinem Bläserquintett.
Aber wie war denn das dann damals? Also ihr habt das beschlossen und dann haben wir angefangen, das Instrument zu lernen, oder wir haben
es
so rum.
Ja. Wir haben ein Sweet Home Alabama war unser erstes Stück. Das war das erste Mal, wo wir uns an einem Nachmittag mal getroffen haben beim Chaba. Und da haben wir gesagt, du spielst das. Und da war dann so eine Orgel, da hat der Dalio gespielt, Dalio Despot. Und ich habe mir einen E-Bass besorgt von einem Freund. Und dann haben wir das probiert, wie das geht. Und haben da irgendwie reingefunden. Und ganz schnell ging das dann auf einmal durch den Mulo auch. Der war totaler Jazz-Fan von der Jazz-Plattensammlung von seinem Vater, ging es dann in die Richtung. Dann hat mir der Mulo mal eine Kassette aufgenommen. Das gab es ja damals, Kassetten mit verschiedenen Sachen. Girl vom Ipanema und David Sanborn. Und das hat uns alle mitgenommen. Da waren wir dann total begeistert dabei. Und wir waren aufgeräumt. Richtig aufgeräumt.
Und das war ja dann schon, hat das dann schon Mindgames geheißen damals?
Das war Mindgames, ja.
Also das war dann schon so diese erste Formation. Ich komme mir nur total gut.
Das war 1985.
Das ist echt krass, gell? Weil ich komme mir nur total gut erinnern, ich weiß nicht, ob dir die Monks noch was sagen.
Ja.
Genau, und der Goni von den Monks, der hat irgendwann einmal zu mir gesagt, da war mal in der Asta gesessen, das werde ich nie vergessen, hat gesagt, da haben wir jetzt, machen wir jetzt schon jahrelang Musik, gell, sagt er, und dann kommt dieser Lofka irgendwo her und spielt uns alle an die Wand.
Ach.
Ich glaube, der hat sie jahrelang in seinem Keller eingesperrt und nur geübt und keiner hat was mitgekriegt und irgendwann kommt der raus und ist besser wie wir alle.
Ach, geil.
Hat das gestimmt? War das so, dass du einfach so nach dieser Entscheidung, das möchte ich gern, irgendwie dann auch so brutal gearbeitet hast da?
Das haben wir alle gemacht. Ja, wir haben wirklich viel gearbeitet. Ist aber witzig, dass das jemand so empfunden hat. Ja, wir haben uns selber immer, und das ist bis heute so, eigentlich eher als schlecht empfunden, ja, und wir haben, wollten halt einfach, wir wollten besser werden, aber ich hätte jetzt nie gesagt, boah, jetzt spiele ich die mal an die Wand und das ist jetzt mein Ziel und so, sondern wir wollten einfach Musik richtig lernen. Witzig, dass das jemand so empfindet. Ja,
das war total lustig, weil das war wirklich, also wir spielen schon seit Jahren irgendwie auf diesen ganzen kleinen Bühnen hier rundherum und plötzlich kommen die ums Eck und es war, also zwar jetzt nicht neidisch, sondern es war einfach tief beeindruckt, gell? Ach, so. Ja, also so, das war
echt. Ich weiß noch, da war das erste Konzert, das hat damals der Hannes Opera organisiert, Open Air mit Schwimmbadflair. Und das war so das erste Ziel, wo wir hingearbeitet haben. Da dürfen wir auftreten, ich glaube, eine halbe Stunde spielen oder 40 Minuten. Und da haben wir damals geübt, wie die Wahnsinnigen. Jedes Stück 100 Mal und mach das. Und es war super, super Zeit.
Ihr seid ja mit den Mindgames damals dann schon auch sehr erfolgreich gewesen. Also so dafür, dass das ja so eine sehr junge Band war. Also ich kann mich da erinnern an Jazzförderpreise, die es damals gegeben hat. Welche Rolle hat denn für euch damals das Le Pirat gespielt und die Petra, also die Rose Petra? Also
Flora ja, Miller. Ja. Also Petra Miller war es damals ja noch und der Bob Miller, ja, die waren total wichtig. Wir haben da jeden Sonntag gespielt, da war ja immer Sonntagssession. Und das war unser Übel und Kinderzimmer eigentlich. Und das war da gemütlich, man konnte ausprobieren. Da haben die Leute haben sich das interessiert angehört. Manchmal ist es musikalisch irgendwo hingegangen und abgestürzt. Manchmal war es total toll. Man hat es vorher nie gewusst. Manchmal hat man das ganze Wochenende geübt für den Sonntag, dass man da irgendwas dann herzeigen kann. Und dann ist es in die Hosen gegangen und mal war man das ganze Wochenende irgendwo am See oder auf dem Berg und ist dahin. Und auf einmal ist irgendwie eine Blume aufgegangen auf der Bühne. So, das über Jahre, immer eigentlich mit so einem Kern, der da war an Menschen. Das war super.
Das war ja auch zu der Zeit und die vielen, vielen Jahre, die Petra das gemacht hat und der Bob auch, ja, eine Möglichkeit, wirklich hochkarätige Leute zu treffen da vor Ort. Also damals schon. Mhm. Ist es so, dass ihr später seid ihr ja schon auch immer wieder da zurückgekehrt und habt da euch abblicken lassen. Das ist so ein Zurückkehren an die Wurzeln gewesen, also da die Petra zu besuchen oder an die Jungen.
Dieses Jahr da wieder.
Hier spielt es dieses
Jahr. Ja, okay. Ich glaube schon, im Frühjahr.
Ist jetzt mit dem Wechsel auch ganz, gar nicht so einfach gewesen, gell? Doch, dass es genau in der Pandemie gewesen
ist. Ja, Veranstalter ist wirklich generell.
Das ist ja schön zu wissen. Wie ist denn dann eigentlich weitergegangen bei dir? Also du hast dann Abi gemacht und danach?
Erst einmal Zivildienst.
Mhm.
Mein Abi war insofern interessant, nicht wegen der Schule, aber da war auch, wir haben eine Schulbigband gehabt und wir haben ein Schulorchester gehabt und ich habe Kontrabassunterricht umsonst bekommen an der Schule. Ich war immer einmal in der Woche vor dem Unterricht um 7 in der Früh habe ich Kontrabassunterricht bekommen. Das war natürlich eine super Gelegenheit. Und ich habe auch in der Schule immer geübt vor der Schule. Wir waren wirklich fleißig.
Ja, also er hat ja doch ein bisschen recht gehabt, der Goni.
Ja. Und dafür war das Abitur wirklich wichtig. Also die Schule war dafür wichtig. Wir haben tolle Musiklehrer gehabt und wir waren die ganze Zeit im Musiksaal. Nachher waren Proben. Ich habe von Volksmusik bis Big Band alles gespielt eigentlich. Da waren so Schulkonzerte, da bin ich fast die ganze Zeit auf der Bühne, nur bei irgendeinem Dreigesang war ich nicht dabei, aber sonst mit Chor und habe alles mitgenommen. Das war uns allen ganz wichtig. Und dann ist der Zivildienst gekommen und das war dann waren wir auf einmal befreit von dem ganzen Mathe-Lernen und Physik. Und man konnte sich auf einmal im Krankenhaus Rosenheim Zivildienst gemacht und dann kümmerst dich um irgendwelche älteren Damen, Rücken waschen oder das Betten fahren, zum Röntgen fahren und so. Und das hat man total super taugt, da war ich glücklich.
Warum bist du dann nicht in die Richtung gegangen? War immer trotzdem.
Nein, ich wollte ja Musiker werden.
Ich finde es so erstaunlich zu sagen, ich beschließe das und dann mache ich mich so auf den Weg.
Weil ich finde es ja auch, ich bin ja selber, immer wieder wundere ich mich darüber, dass auch die Leute da waren, mit denen man das machen konnte. Diese Clique, die wir damals waren und alle haben es durchgezogen. Jetzt, wenn man heutzutage gerade jetzt in der Pandemie jemanden sagt, hey, du musst Musiker werden, du hast Chancen. Und das ist so schwer geworden gerade, oder jemandem zu sagen, studier Musik, das ist total toll. Man traut sich sehr kaum jemandem empfehlen, weil es so schwierig ist. Junge Musiker, die jetzt Auftritte suchen, das ist zum Verzweifeln. Ganz schwierig. Wir haben das Glück, wir sind etabliert und die Leute holen uns alle wieder. Die wissen schon, das funktioniert einigermaßen, wir haben es einfacher. Und wir haben damals das Glück gehabt, da gab es Möglichkeiten, viele Kleinkunstbühnen.
Das hat sich sowieso alles ein bisschen verändert. Also ich finde auch schon vor der Pandemie, ich habe so den Eindruck, dass es früher einfacher war, an Auftrittsmöglichkeiten zu kommen. Liegt das an den ganzen Regularien, die jetzt da sind, oder woran liegt das eigentlich? Dass ein Veranstalter sich mehr scheuen, was zu tun? Also geht es darum, dass vielleicht zu wenig verdient wird damit oder dass auch die ganzen Abgaben, Auflagen, alles vielleicht
größer wird? Das weiß ich nicht, das kriege ich jetzt gar nicht so mit, weil wir natürlich an den Veranstaltern sind, die alle so engagiert sind. Ja. Ich kriege das nicht so mit und ich weiß da gar nicht, wie es anderen da geht. Kann ich gar nicht sagen, aber generell ist das natürlich ein Riesenaufwand und ich denke oft drüber nach, Mensch, so Veranstalter, die haben so viel Arbeit, die haben so viel Risiko. Und für was? Ja, es ist da schwer, wirklich, also reich werden kann man damit eigentlich nicht.
Du hast ja dann nach dem Zivildienst konsequent deinen Weg weiterverfolgt und bist zum Studieren gegangen.
Ich habe ja damals E-Bass gespielt, hauptsächlich. Da war ich dann in München ein Jahr lang auf einer privaten Bassschule. Das habe ich abgeschlossen und dann habe ich einen Platz in Linz am Anton Bruckner Konservatorium bekommen, in der Jazzabteilung. Da war ich 2 Jahre und dann habe ich aber beschlossen, es war mir zu ernst. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jemand anders an die Wand spielt. Ich mag irgendwie mein Ding machen und ich brauche die Konkurrenz gar nicht so. Und war da relativ unglücklich in Linz eigentlich. Und habe dann beschlossen, ich mache Urlaub und ich bin ab jetzt freischaffend. Und das habe ich gemacht. Jetzt bin ich 52 und mache es immer noch.
Ja, und das ist ja dann quasi, da ist ja dann ein paar Jahre später, hat sie ja dann diese andere Formation gebildet, also Quadro Nuevo gebildet.
96. Ja.
Wie ist das passiert? Da gibt es ja so Legenden und Mythen drüber, über dieses, wie das entstanden ist.
Genau, ja, offiziell ist ja diese Geschichte vom Salzburger Parkplatz, wo wir uns getroffen haben, um Filmmusik aufzunehmen. Das stimmt im Kern auch so. Bloß, da war ich eigentlich nicht dabei, sondern da war statt mir ein Geigenspieler dabei. Das war bei den Filmaufnahmen. Die haben mich nicht gebraucht. Aber von dem Moment an waren alle von diesem Akustik-Sound so, damals mit Akkordeon zu spielen, das war ja verpönt. Heutzutage darfst du dich ja ohne Akkordeon gar nicht mehr blicken lassen irgendwo.
Ja, das stimmt. Damals hat es
nicht so gegeben. Dann haben wir diesen Auftritt im Pirat ausgemacht, in unserem allerersten Auftritt. Quadro Nuevo, es wurde dann in der Zeitung der Name gleich falsch geschrieben und es war total nett und die Leute haben das super aufgenommen. Es war ganz altmodische Musik.
Aber das ist ja schon spannend, weil seit 96 geht, das ist ja wirklich eine lange Zeit jetzt, wo du das schon machst. Was ist denn deiner Meinung nach die Stärke von dieser Formation? Also mal blöd gefragt, warum hast du da immer noch Lust drauf?
Wir bauen ständig so viel um. Für jemanden, der das immer wieder hört, sagt man vielleicht nur, die machen immer das Gleiche. Aber für uns sind das so viel Varianten und Facetten, die wir da immer ausloten. Jetzt die letzte Platte wieder, das war die Odyssee. Die klingt wieder ganz anders. Die klingt irgendwie viel härter. Und
da möchte ich nachher noch mehr darüber wissen, über diese neue Scheibe. Aber Fakt ist ja, das eine ist ja die Musik und die musikalische Entwicklung. Und das andere ist ja auch, sind ja auch die Menschen, mit denen man unterwegs ist. Ich meine, jetzt, du bist ja seit du 15 oder 16 bist mit Molo unterwegs.
Ja. Ja, wir ergänzen uns einfach gut. Der Molo ist so ein sehr guter Visionär, der hat tolle Ideen, der ist auch wahnsinnig fleißig, der arrangiert viel, der bringt die Leute zusammen. Das ist für den das Schönste, wenn der Leute zusammenbringt und die wollen dann ein Konzert veranstalten und der will dazu einen Film drehen und so. Da ist der Molo total glücklich. Ich bin nach dem Konzert, ich gehe dann eher so, ich baue mein Zeug ab und mag dann gar nicht so reden oder ein bisschen zurückgenommener. Nicht nur, aber. Und irgendwie ergänzen wir uns einfach.
Und das ist auch nicht vorstellbar, oder? Ohne einander so?
Ich kenne es nicht.
Du kennst es nicht anders?
Nein, also das wäre ganz, also unvorstellbar eigentlich. Ja. Ich glaube, wir brauchen einander.
Das eine ist ja zu sagen, so man ergänzt sich vom Arbeiten und vom Ansatz und vom Künstlerischen her. Das andere ist ja auch eine Freundschaft, die da wächst. Also ich kenne das jetzt schon auch von in meinem näheren Umfeld, auch von Leuten, die, habe jetzt auch gerade aktuell zwei, die wirklich 25 Jahre lang miteinander auf einer Bühne gestanden sind und sich jetzt getrennt haben und anders weitergehen und das nur mal ganz was anderes passieren kann. Chancen sie aufdehnen, auf der anderen Seite, aber auch man merkt, dass so eine totale Wehmut da ist, weil es ja auch um den Menschen geht, der uns so lange begleitet hat. Und dann kenne ich aber Leute, die kennen sich schon gar nicht mehr rühren und gehen halt trotzdem nur miteinander auf Bühnen, weil das halt auf der Bühne funktioniert, aber sonst halt nicht mehr so gut. Wie siehst du das bei euch? Ist das was sie irgendwann verzahnt hat und einfach blieben ist und Bestand hat in all dem Wandel, den wir da so erleben gerade?
Ja, es ist total frisch blieben einfach. Wir arbeiten ständig an uns und die Vision von der ersten Mindgames-Probe, die ist bis heute. Und ich muss dazu sagen, jetzt noch, den darf ich ja nicht hinten runterfallen lassen. Wir sind ja eigentlich so der richtige Kern von uns. Wir sind zu dritt. Ja, also die Musiker, der Hinterseher Andreas, der ist ja auch, der gehört auch dazu. Wir drei sind das eigentlich. Ja. Und wir sind uns Gott sei Dank bei vielen Dingen einfach einig. Oder wir haben uns so aneinander, so ineinander eingespielt. Bei vielen Sachen gibt es keine Diskussion. Hat sich so zusammengespielt und jeder hat seine Funktion, jeder seine Aufgabe. So eine super gute Freundschafts- und Arbeitsgemeinschaft. Das gibt es, glaube ich, wirklich nicht oft mehr. Und wir sehen das selber als totales Glück. Und es wird sogar mittlerweile manchmal auch so formuliert von jedem von uns, dass er sagt, hey, gut, dass das so ist. Muss man wirklich dankbar sein, weil es ist nicht leicht.
Ja, das eine ist die Dankbarkeit und das andere ist aber halt natürlich auch die Bereitschaft, so wie du gerade gesagt hast, ja, aneinander und miteinander und an sich selber zu arbeiten und zu wachsen. Das eine ist ja musikalisch, aber das andere ist ja persönlich letztlich, weil es verändern sich ja Lebensumstände und man selber verändert sich vielleicht vom Grund auf den Grundcharakter nicht, aber halt so das Drumherum schon so ein bisschen, wenn man älter wird und manche Wege bleiben und manche gehen halt auseinander.
Ja. Wir sind dankbar, ich glaube, wir sind bescheiden und wir sind einfach auch glücklich und vom Erfolg getragen. Jetzt, wenn wir Musik machen, hatten seit 30 Jahren, die wirklich total gegen das Publikum geht, mit der niemand was anfangen kann, wenn du jetzt irgendwie 30 Jahre lang Free Jazz machst, den sich 5 Leute anhören und dann die auch noch verwundert sind, dann glaube ich, ist ganz schwierig. Aber wir erfahren ja so viele schöne Sachen. Ja. Wir haben unsere Reisen und wir werden super aufgenommen. Wir haben große Konzerte auch. Das tragt natürlich auch. Ja. Das will man dann auch nicht hinten lassen. Das schweißt auch zusammen.
Es gab ja so ein sehr einschneidendes Momentum in eurer Karriere, so habe ich zumindest von außen wahrgenommen. Und das war der schwere Autounfall von eurem Gitarristen Robert Wolf, damals im November 2008, auf dem Weg zum Auftritt. Ich weiß diesen Abend noch total genau, weil ich war an diesem Abend im Pirat, als wir das erfahren haben.
Mhm.
Und das war einfach so unfassbar. Er war ja damals so schwer verletzt, dass er bis dann 2016 an den Folgen dieses Unfalls verstorben ist, nimmer auf die Bühne zurückgekommen hat.
Mhm.
Wie war das für die ganz persönlich und was hat das so mit euch als Band gemacht damals?
Oh. Ja, das war, da haben sich schon viele Fragezeichen damals aufgetan. Aber wir wollten damals einfach trotzdem weitermachen. Wir haben nicht gewusst, wohin. Wir haben gewusst, der Robert kommt jetzt so schnell nicht mehr. Man kann das ja irgendwie nicht fassen. Das war auch wie das alles so, dieser Tag, so rabenschwarz und so düster. Ja, war dann auf einmal halt alles weg. Gell? Und wir wussten, wie soll man da weitermachen, wenn ihm das einfach genommen wird. Aber er hat dann damals zu uns gesagt, ne, ihr müsst weitermachen. Es wusste ja keiner, wie es weitergeht. Vielleicht hätte er ja in ein paar Monaten wieder spielen können. Wir haben dann weitergemacht und das machen wir bis jetzt. Ja. Und er ist halt jetzt leider nicht mehr dabei.
Aber das stellt ja einfach wirklich alles auf den Kopf, gell? So wie du gerade gesagt hast. Ich meine, da ist ja von einer Sekunde auf die andere alles anders.
Mhm.
Und diese Entscheidung weiterzumachen, habt ihr zwar dann ja getroffen, aber bis heute gibt es ja keinen Gitarristen mehr bei euch.
Wir spielen jetzt seit 2008, das erste Mal, jetzt seit letztem Jahr haben wir wieder Gitarre dabei. Wir haben jetzt ein bisschen flexible Besetzungen. Wir spielen mal mit einem Vibraphonspieler, wir spielen hauptsächlich mit dem Chris Gall am Piano.
Mhm.
Das ist so die Kernbesetzung, aber wir haben jetzt den Philipp Schiepek manchmal dabei, statt dem Chris. 25-jähriger, total lieber, netter, super talentierter Gitarrist. Und jetzt klingt es auf einmal so wieder wie früher. Das war halt, oder der Paulo Morello spielt, das ist ein ganz toller Brasil-Jazz-Gitarrist. Der passt auch total toll zu uns und ist auch der alte Sound auf einmal wieder da. Und jetzt so nach all den Jahren finden wir es jetzt irgendwie auch wieder legitim, mhm, dass wir so klingen wieder.
Aber zunächst mal habt ihr ja quasi diese Lücke, die kann man ja nicht
schließen. Die Evelyn Huber ist dann eingesprungen mit der Harfe, genau. Und das war dann so ganz was anderes. Und dann haben wir gedacht, okay, kann man jetzt irgendwie so machen. Wir können jetzt nicht aufgrund von diesem Schicksalsschlag uns irgendwie, können jetzt nicht im Supermarkt arbeiten oder irgendwas anderes machen. Es gab keinen anderen Weg.
Wie war denn das erste Konzert dann danach ohne ihn? Kannst du dich daran erinnern?
Das war die Hölle. Ganz eine komische Zeit war das. Das war so eine Weihnachtstour. Der Kalender bummvoll. Einiges wurde dann schon abgesagt, aber vieles haben wir gespielt mit der Evelyn. Die kam dann direkt aus London nach Köln zum Konzert. Ich glaube, das war 5 oder 6 Tage nach dem Unfall.
Oh, yes.
Und wir sind quasi ohne Probe auf die Bühne gegangen. Der Molo kannte die Evelyn gut, weil die seit 15 Jahren oder so ein Duo hatten. Und dann haben wir halt das irgendwie verbunden mit dem Weihnachtsprogramm und haben das irgendwie überlebt und dann die nächsten Tage immer versucht zu proben. Es ging dann. Aber das war düster. Dann waren auch Tage, wo die Evelyn nicht konnte. Dann haben wir zu dritt gespielt und dann waren zwei von uns, ich weiß noch, das war so in Helmbrechts in einer eiskalten Kirche, der Andreas und ich, wir waren total erkältet. Wir haben Fieber gehabt, uns hat es gefroren und haben zu dritt irgendwie dieses Konzert gespielt. Und auch, ich glaube, auf der Fraueninsel haben wir auch zu dritt dann gespielt. Es ging damals los, das machen wir seitdem auch immer, Weihnachtskonzert auf der Fraueninsel, das war immer so der Jahresabschluss. Und das zu dritt, das war, also da hat man schon wirklich allen Mut irgendwie zusammennehmen müssen. Das war wirklich richtig grauselig.
Und trotzdem war klar, da gehen wir jetzt miteinander durch.
Mhm.
Was mich interessiert ist, was ist denn eigentlich das Besondere an diesem Kontrabass?
An meinem?
Ja, an dir, also für dich, an dem Instrument.
Ich habe neulich wieder mit meiner Tochter mal gespielt an manchen Tagen. Die spielt sehr schön Flöte, ja, und die übt nicht viel, aber die setzt das Ding an und das klingt gut. Und ich denke mir mal, boah, wie schön, ein Instrument, das von Haus aus gut klingt. Und dann gehe ich wieder an meine Kiste und denke mir, oh, kann das hässlich klingen? Ja? Warum habe ich denn das gelernt? Und sagt meine Tochter zu mir auch, ja, warum, wie kann man sowas eigentlich nur lernen? Aber ich habe mir vor mittlerweile auch schon wieder 10 Jahren einen speziellen 6-seitigen Kontrabass bauen lassen. Das Modell Didi Lofka mit 2 hohen Saiten und das geht so ein bisschen in einen Cello-Ton rein, der gleich mal eigentlich viel schöner ist. Und ich versuche da so meinen Weg zu gehen, dass dieses Instrument schön klingt. Und Ich habe es dann einmal probiert mit Cello, aber da fehlt mir das Körperliche. So dieses Hinhängen an diesen großen Schrank und ja, eigentlich, ich liebe den Kontrabass. Das ist so nach wie vor ein Riesenspaß.
Aber du raffst also ein bisschen damit, oder?
Ja, ich schlag den auch und ich streichel den. Aber ich putze den auch und wenn er was braucht, wenn er neue Saiten braucht, kriegt er neue Saiten. Das ist also sehr, auch ein sehr guter Freund von mir.
Aber die Entscheidung damals, also vom E-Bass zu wechseln auf den Kontrabass, das hast du vorher gesagt, dass du vormittags oder in der Früh vor der Schule schon Unterricht gekriegt hast und sonst da und so. Und auch in diese akustische Ecke mehr zu gehen, wann ist denn das entstanden?
Ja, mit Quadrono Evo.
Mit Quadrono Evo dann.
Ja, da passt dann der E-Bass nicht mehr. Das war dann auch so der Übergang von dieser 80er-Jahre-Jazz-Fusion-Geschichte. So. Und dann geht man auf einmal auf diese komplette Retro-Musik. Das war... Ich glaube, für einige schon verwunderlich. Einer in der Süddeutschen haben es auch mal geschrieben, Fusion-Konvertite, Didi Lofka oder so ähnlich, wo ich mich total gewundert habe. Aber wir lieben diese Musik und das sind so schöne Stücke dabei. Wir gehen oft von der Bühne oder ich gehe von der Bühne und denke mir, da haben wir jetzt einfach ein paar richtig schöne, zeitlose Musikstücke gehabt. Natürlich gefällt einem nicht immer alles gleich und es geht ja auch immer einiges schief. Aber wir verkaufen jetzt noch die Luna Rossa, die ist von 97, unsere erste CD. Die kann man immer noch anhören. Da ist jetzt kein veralteter Keyboard-Sound drauf, da ist halt ein altes Morino-Akkordeon drauf, eine akustische Gitarre, Kontrabass und Saxophon. Und das wird immer hörbar sein.
Also ehrliche Musik, gell? Also ehrliche und direkte Musik.
Ich glaube schon.
Jetzt traue ich mich ja fast nicht, die zum fragen, aber ich frage dich jetzt trotzdem, weil du sehr so vehement
vertrittst.
Nein, überhaupt nicht, weil du so mit einer Vehemenz ja mit 15 das beschlossen hast. Aber ich weiß ja, dass du sehr viele andere Interessen auch hast. Also ob jetzt Natur, Berge, Sport, Fotografie, wo du gesagt hast, so mit deinem zivilen, mit sozialen Sachen, mit denen du dich beschäftigst. Wenn du jetzt nicht Musiker warst, was warst du denn dann?
Ui, das bin ich erst gefragt worden. Also das Nächste, was ich jetzt so nebenher mache, was mich am meisten beschäftigt, ist Grafikdesign. Das haben wir uns, wir haben ja alle unsere Aufgaben uns geschaffen. Wir sitzen so viel, das kommt zur Freundschaft auf, da kommt es noch dazu in unserem Fahrtransit. Ja, hunderttausende Kilometer sitzen wir in diesem Bandbus und jeder sucht danach Aufgaben. Man kann schon mal was lesen, man kann Musik hören, aber man möchte dann auch was machen. Und der Andreas schneidet Filme, der Mulo komponiert und arrangiert ganz viel am Computer und ich mache diese ganzen Grafikgeschichten jetzt. Und das wäre ein super Beruf auch.
Mhm. Also so für euch hauptsächlich oder machst du es für andere auch?
Ich habe sogar für andere Leute CD-Covers gemacht, Plakate, für meine Frau, für Fitnesstraining, Pilates-Kurse, ja. Alles, was so daherkommt.
Ja, ja, cool. Also werden jetzt ein Haufen Leute hören, dann wahrscheinlich Aufträgen nimmer retten können.
Ja.
Du sag mal, wenn wir jetzt nochmal so den Blick zurückwerfen, konntest du dich noch daran erinnern, was so deine allererste Studioerfahrung war?
Ja, Studio ist immer ein totaler Grenzbereich. Also da geht man ja immer auch an die Grenzen seines eigenen Selbstvertrauens. Das ist so, wie wenn man sich selber reden hört. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir diesen Podcast jemals anhören werde, weil ich meine Stimme nicht mag. Und so ist es ja auch mit Musik spielen. Wenn man selber was spielt und dann hört man das danach, dann erschrickt man ja erst einmal. Und wir sind damals mit Mindgames irgendwann das erste Mal in ein Studio gegangen und wollten eine Platte aufnehmen. Das hat dann auch gut geklappt, aber war ein schwieriger Prozess, ja, zum ersten Mal alles aufgenommen bekommen. Wir haben damals unsere ganzen Gagen, wenn wir auf irgendwelchen Schülerfesten gespielt haben oder irgendwo, wir haben diese ganzen Gagen, wir haben das über Jahre gespart, damit wir dann eine Platte machen. Passt zu der Geschichte, dass du du warst ja damals unsere Veranstalterin und dann gab es einen Streit, weil es zu wenig Gage war, aber das war alles nur für unsere erste Platte. Ja.
Ach so. Ja, aber das ist ja tatsächlich interessant, gell? Also so dieses erste Mal mittlerweile nehmen ja früh selber auf und kennen das auch. Das war ja.
Und man kann viel editieren heutzutage.
Ja, zu der Zeit noch gar nicht so üblich. Ja. Also da hat man halt irgendwo wirklich hingemessen. Und also ich weiß es noch, ich das erste Mal, ich war mega aufgeregt. Also total damals, weil das halt schon so eine ganz besondere Geschichte war. Auch wenn man das nicht permanent gemacht hat, so wie du auch sagst, wir haben ewig hingespart, ja, dass wir das machen können überhaupt und so. Und dann muss man ja sich erst einmal in so einem Prozess auch zurechtfinden.
Ja.
Das ist ja nicht wie live spielen oder wie üben.
So, eine ähnliche Geschichte war jetzt vor 2 Jahren, als alles runtergefahren wurde und dann haben wir gelernt, selber Livestreams zu machen. Aber dann spielt man ein Konzert für 5 oder 6 Kameras und es ist kein Applaus und man verbeugt sich vor der Kamera und weiß nicht, wer jetzt da dahinter ist. Und das ist auch ganz, ganz seltsam. Aber wir haben dann letztes Jahr so Weihnachtsstreams, jeden Advent einen gemacht und man gewöhnt sich dran. Und mit dem Studio ist es genauso, man gewöhnt sich einfach dran. Mittlerweile stehen wir zu viert in einem Raum, so wie wenn wir üben würden und es wird abgenommen und so entstehen die Platten. Ich weiß nicht, in den 80er Jahren, da hat jeder seinen Raum gehabt. Dann natürlich, wir haben ja kein Schlagzeug dabei, darum geht es. Und wenn ich Percussion spiele, dann gehe ich schon in eine extra Kammer, weil das wäre sonst überall drauf.
Aber das ist ja toll, weil das ist ja quasi dann auch eine Möglichkeit, dass man die Dynamik, die man hat, miteinander musizieren
kann. Ja, und dann kann man ohne Kopfhörer spielen, das ist ja ganz anders dann. Mittlerweile nimmt der Andreas Hinterseher, hat so wie hier, hat er seinen Keller ausgebaut und da hat er sein eigenes Studio. Da nehmen wir jetzt gerade wieder unsere zweite Kinderlieder-CD auf. Auch so in dem Stil, wir stehen in einem Raum, spielen die Sachen.
Ihr macht ja schon immer mal wieder auch was mit Kindern und für Kinder. Also so, oder auch Konzerte, Kinderkonzerte und so. Warum denn eigentlich?
Na, weil wir natürlich eigene Kinder hatten in dem Alter. Also als die so, ich glaube, die Kinderlieder haben wir aufgenommen, ich weiß es gar nicht genau, aber da waren unsere Kinder halt 3, 4, 5, 6, 7, 8. So in dem Rahmen ungefähr. Und die haben das dann auch cool gefunden. Jetzt mittlerweile sind es fast alle erwachsen. Jetzt kommt es uns selber schon manchmal komisch vor, wenn wir sowas machen. Aber jetzt passt es gerade wieder. Wahrscheinlich die dritte Kinderlieder-CD machen wir dann, wenn wir Opa werden.
Wie ernsthaft muss denn Musik sein? Also ich meine, das ist ja schon das, was ihr tut, hat ja eine wahnsinnig hohe Qualität. Und das sich anzuhören ist ja wirklich ein Genuss, ja. Also wenn man da in diesen Live-Konzerten sitzt, so, ja doch, das ist so, das muss man ja nicht betonen, das weiß man ja. Wenn du ein Kinderkonzert machst, dann ist ja doch nicht leise, oder? Sondern dann ist ja
das bewegt sich ja was. Das sollen ja die Leute, die Kinder, die sollen mitmachen, die müssen mit uns tanzen, die müssen singen, die müssen Cajon spielen und das ist eher so ein Mitmachding. Wir wollen die Kinder für Musik begeistern. Dass das eben jetzt nicht ist wie in einem klassischen Konzert vielleicht, Streichquartett und dann muss ich 2 Stunden sitzen und eigentlich muss ich aber pieseln und eigentlich wollte ich daheim bleiben und Lego spielen, sondern die müssen alle ran. Und wir machen das auch öfters an Schulen. In Kolbermoor haben wir es mal gemacht und da waren dann 400 Kinder und die sind abgegangen wie eine Rakete. Und dann müssen da 400 Kinder singen. Heo, spann den Wagen an und dann am Ende raus wird ausgefadet und es muss dann immer leiser werden und beim nächsten Stück dürfen sie einen Kakaotanz mitmachen und das ist ein ganz anderes Konzept. Das hat nichts mit dem normalen Zuhörer-Quadronevo-Konzert zu tun.
Ist das nun mal so also eine andere Frische, die da auch reinkommt im Feedback? Also was macht das mit dir auf der Bühne? Also weil du ja sonst schon jemand bist, der also wenn ich dich beobachte, sehr bei sich selber ist
in dem Moment, in dem man Musik... Die Kinderkonzerte sind anders. Da sind wir dann eher froh, wenn es ohne blutige Nasen abgeht. Wenn dann da bin ich dann nicht so... Ich weiß sonst, ich habe oft die Augen zu beim Spielen und das ist beim Kinderkonzert nicht. Da schaut man eben, was treiben die da und schmeiß mir meinen Bass nicht um. Und das ist einfach vogelwild ist das oft, ja.
Und es gibt eigentlich offensichtlich was, weil sonst hättest du es nicht machen.
Ja, jetzt haben wir manchmal so das Gefühl, ja, sind wir nicht zu alt für sowas. Und wenn wir da stehen und mit den Kindern das machen, aber ich glaube, auch da ist das so, das, was wir machen, ist zeitlos und die meisten Kinder schätzen das.
Ich glaube nicht, dass man für sowas
gerade an Schulen, da hat man natürlich den Oberbonus, weil da ist es halt dann statt Mathematik und Deutsch, dürfen sie dann da Musik machen in der Turnhalle. Und wir haben dann, wenn das irgendwie geht, auch unseren Beleuchter dabei, den Franz, der uns auch seit vielen Jahren begleitet. Und dann wird halt da dunkel gemacht und dann ist das auch ganz innig. Und dann beim letzten Stück dürfen sie alle tanzen, da ist dann so ein bisschen Disco-Licht. Und das ist natürlich schöner als am Matheunterricht. Ja. Und da sind wir die Helden. Wenn jetzt das Kind am Sonntagnachmittag mit der Oma irgendwo in ein Gemeindezentrum muss, wo dann unser Konzert ist, und es wollte aber eigentlich jetzt lieber bei dem schönen Wetter an die Isar gehen oder so, das ist dann was anderes. Aber das klappt auch. Und das dauert eine Stunde. Und in der Stunde, glaube ich, können die, wenn so ein Kind einmal auf der Bühne gesessen ist und mit uns Cajon gespielt hat, ja, das, glaube ich, macht schon was. Mit dem, das oben sitzt, aber auch mit denen, die unten sind, sagt, oh, da würde ich jetzt auch gern sitzen. Da will ich mal rauf, das ist ja cool.
Wie oft kommt das, also wie oft macht ihr das? Jetzt mal ganz diese Pandemie mal ausgeklammert, aber wie
ja, oft? Das hat sich jetzt ein bisschen eingebremst, aber wir haben das so alle paar Monate, machen wir das.
Schon regelmäßig.
Mhm. Oft auch unterwegs am Nachmittag vom normalen Konzert spielen wir dann von 5 bis 6 spielen wir Kinderkonzert und am Abend ist dann Erwachsenenkonzert.
Naja, das war mir gar nicht so bewusst. Also ich habe immer gemeint, das war nur so eine sehr, sehr punktuelle Geschichte, aber dass das so integriert ist, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also ich weiß halt die CDs, die ihr gemacht habt und so, aber dass ihr das auf den Konzerten oder so oft live macht, das war mir, habe ich eher so als so ein, das ist mal ganz was Besonderes, wenn ihr irgendwie diese...
Ja, also das ist jetzt nicht die Regel, aber wir machen es immer wieder. Und was eigentlich ja noch krasser ist für die Kinder, wir haben ein sehr lyrisches Hörbuch ja auch gemacht, das hat die Frau von Mulow geschrieben, der König hat gelacht. Das ist eigentlich für Kinder fast zu lyrisch und zu traurig, aber da müssen die dann auch durch. Ja? Wir führen das auf mit Handpuppe und da sind auch Sachen drin, wo dann mal eine Spinne an der Schnur über die Kinder fliegt, wo es auch mal dann raus können aus sich. Aber grundsätzlich müssen die Stunde 20 oder so, müssen die richtig zuhören. Und es ist zum Teil wirklich sehr traurig und ich glaube, das ist auch eine harte Schule für viele. Aber wir glauben, dass das ganz wichtig ist.
Ja, also es ist eine Kulturvermittlung ein Stück weit in einer bestimmten Altersstufe.
Ja, und dann was man halt jetzt nicht mal schnell wegwischen kann auf dem Handy, so, sondern da bleibt da jetzt dabei.
Wo man sich beschäftigen muss. Was ist denn eigentlich, wenn du so überlegst, was ist denn das Blödeste, was jemals auf einer Bühne passiert ist? Dir so, gibt es sowas? Ist dir mal was Doofes passiert?
Das Hinderlichste war auf dem Ammeranger Dorffest.
Damals, als es das noch gab.
Ja. Und da war ja das ganze Dorf auf den Beinen und alle waren hoch engagiert. Und dann haben die ein großes Holzgestell, eine große Bühne gebaut, aus ganz frischem Holz. Und da ist Harz runtergetropft und mir genau auf meine beiden Zupffinger. Und das ist rein vom Körpergefühl das Schlimmste, was einem wirklich passieren kann, an einem eigenen Instrument quasi kleben zu bleiben. Ich habe es dann irgendwann, habe dann gesagt, wir müssen aufhören, es geht nicht. Mit Rasierwasser habe ich das irgendwie runtergekriegt. Das war jetzt so rein technisch das Blödeste. Und sonst, es passiert so skurrile Verspiele immer wieder oder ich habe regelmäßig, das muss ich oft sehr lachen auf der Bühne, wenn irgendwas Doofes passiert, der Mule wieder mit dem Saxophon so ans Mikro hinrennt, dass der ganze Saal aufschreckt und ich habe so Lachanfälle manchmal. Das passiert immer wieder.
Seid ihr euch da in der Band einig, dass so Lachen auf der Bühne auch gut ist? Oder ist es so, dass andere das ernsthafter sehen manchmal als du?
Nein, wir lachen da, ja. Wir sind humortechnisch ziemlich gleichgestaltet.
Also in dem, dass man über sich selber lacht.
Ja, denen geht es dann aus, wenn die merken, jetzt bricht er wieder zusammen, dann stehen die auch da und sollten eigentlich spielen. Und gerade am Saxophon ist das ja Katastrophe, ja, wenn du lachen musst, dann... Es ist manchmal sehr ernst bei uns, aber es ist auch manchmal ziemlich lustig.
Wenn ihr so auf Tour seid, gell, was ist denn so deine Lieblingsbeschäftigung? Also hast du so, gibt es so Rituale auch, die ihr so habt, so in so einem Tagesablauf? wenn ihr unterwegs seid?
Nein, es ist ja alles immer sehr vom Fahrplan auch irgendwie abhängig. Oft sind es ja schon ein paar hundert Kilometer am Tag. Da setzt man halt den Bus, da muss man irgendwas draus machen. Dann baut man auf. Im besten Fall gibt es dann ein gutes Essen, im schlimmsten Fall kommt der Pizzaservice. Dann spielt man, dann baut man wieder ab und dann geht man ins Hotel. Danach vielleicht noch ein Bier. Das kann schon manchmal fast tröge sein, aber man muss halt einfach was draus machen.
Also das ist ja das, was ich mit diesen Profis, das werde ich ja nie verstehen. Gell? Also das ist, wie ihr immer vorher essen könnt, das verstehe ich nicht. Das kann ich echt
wenn man nicht singen, wenn man nicht singen muss, dann geht das ja.
Ich muss schon singen, aber trotzdem kann ich. Ich kenne ja auch Sängerinnen und Sänger, die das machen. Also die das kennen. Das unterscheidet, glaube ich, die Hobbyfraktion, die sich da schwerer tut.
Nein, ich glaube, das ist eine Persönlichkeit einfach. Wir sind es halt gewöhnt. Aber wir sind oft vom Frühstück weg aus dem Hotel irgendwo in Osnabrück losgefahren und haben gefrühstückt und fahren dann, weiß nicht, fahren nach München und sind den ganzen Tag unterwegs und auf der Autobahn. Das haben wir uns abgewöhnt, dass man auf der Autobahn irgendwas isst.
Irgendein Schmarrn.
Ja, da geht vielleicht einmal eine Butterbrezel, wo danach immer das blanke Entsetzen uns ins Gesicht geschrieben steht, wie grauslich so eine Brezel sein kann. Aber da isst man eigentlich nichts. Da nimmt man vielleicht noch ein bisschen Obst mit. Und wenn man dann noch warten würde, nach dem Konzert zu essen, da ist man ja komplett im Unterzucker. Das geht nicht. Man braucht einfach es. So ein Konzert ist, wir spielen meistens über 2 Stunden. Das ist einfach ein Kraftakt und da braucht man schon was.
Weil du vorher gerade Sänger und Sängerinnen erwähnt hast. Damals zu Mindgaps-Zeiten gab es ja das noch. Also da hattet ihr ja noch Sängerinnen meistens, also verschiedene. Ich glaube, ich habe 3 mitgekriegt.
Die erste war die Marion Fröschl.
Die habe ich noch mitgekriegt.
Genau. Die wollte dann irgendwann was Ernsthaftes machen. Ich glaube, irgendein BWL-Studium oder so. Die wollte dann nicht mehr. Dann kam die Pidi Hupfauer. Und nach der Pidi, die lang mit uns eigentlich gespielt hat, kam die Lisa Walland. Die Lisa.
Und dann habt ihr euch aber entschieden, ohne Gesang dieses Projekt Vado Nuevo zu starten. War das von Anfang an klar?
Ja, das war klar. Das sollte ein Instrumentalquartett sein. Und 4 Instrumente, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und sobald jetzt da Gesang dazu kommt, dann ist es immer Gesang mit Begleitung, mit Bandbegleitung. Und das wollten wir gerade nicht. Wir waren neugierig zu schauen, wie weit man mit Instrumentalmusik kommt. Und wir waren dann oft auch in den Jazzcharts in den Deutschen und das waren meistens irgendwelche Sängerinnen, die vor uns waren. Aber so mit Instrumentalmusik ist es schwieriger. Schwieriger, die Leute zu erreichen. Auch ein Gesangsstück mit Text ist immer vielleicht noch ein bisschen direkter.
Aber könnte man nicht Stimme auch so einbauen, dass es gleichwertig passieren kann? Also gerade mit diesen sehr internationalen Einflüssen, die ihr auch oft habt, dass es nicht quasi Stimme und Begleitung ist, sondern dass es quasi auch, das ist ja so wäre ja so meine Vision irgendwie von Musik, mal wie man das hinbringen kann, dass quasi die Stimme auch als gleichwertiges Instrument neben den anderen stehen kann.
Ich glaube schon, dass das geht, aber vielleicht ist das für uns jetzt auch nicht so das große Ziel, aber man kann das bestimmt machen. Und so wie es damals mit der Pidi auch war, die hat auch oft keine Texte gesungen, sondern einfach Melodien mitgesungen. Das war eigentlich so ein Konzept. Also ich glaube, dass das schon funktioniert. Ist jetzt nicht das, was wir unbedingt haben wollen. Ja, wir spielen immer wieder mal mit der Lisa, die kommt und spielt mit uns. Die singt auch auf der neuen Kinderlieder-CD ein Stück, den Wettermann. Ist total nett und funktioniert super. Aber grundsätzlich ist instrumental einfach das, was wir gerne machen.
Ist es so, dass du glaubst, dass das rein Instrumentale auch nochmal eine andere Möglichkeit bietet, also als Zuhörer und Zuhörerin an sich in diese Musik neilingen zu können?
Boah. Also mir als Zuhörer wird es so gehen, ja, aber ich weiß nicht, wie es bei den Leuten ist. Es ist sehr oft schwer nachzuvollziehen, was bei den Leuten ankommt. Ich selber habe das Gefühl, ich sende jetzt was raus und mir geht es halt gut oder nicht gut und das klappt gut und das klingt schön oder nicht schön. Und was ich dann so als Resonanz oft kriege von den Leuten, das ist oft ganz was anderes. Ja. Oft ist es so, wenn ich das Gefühl gehabt habe, heute war es nicht so gut, dann finden die Leute, haben es besonders intensiv empfunden. Der Sender und Empfänger, das ist für mich ganz schwer zu beurteilen.
Wenn ihr so früh unterwegs seid, wie du gerade gesagt hast, es sind ja irgendwie um die 150 Auftritte im Jahr, dann noch Aufnahmen, Probenzeiten, alles was dazu gehört, das ist ja mehr als ein Fulltime-Job, das jetzt mal so vermuten. Wie bringst du das in Einklang so mit deinem Privatleben? Du hast ja vorher deine Tochter erwähnt. Wie habt ihr das gemanagt gekriegt?
Ja, unsere Familien sind sehr tolerant, das muss man wirklich sagen. Auch wenn ich dann daheim bin, dann übe ich oft. Und jetzt haben sie erst wieder gesagt, meine Tochter hat das gesagt, Papa, ich höre das überhaupt nicht, wenn du übst. Die hören das nicht mehr. Wir haben ein relativ offenes Haus und also rein akustisch hört man es ganz bestimmt, aber die haben gesagt, sie hören das gar nicht. Und das beruhigt sie. Also die sind tolerant und klar, die müssen damit leben, dass wir oft weg sind. Aber ich glaube jetzt auch, unsere Erfahrung ist, für eine Beziehung ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sich mal 3 Tage, 4 Tage nicht sieht.
Ja, man hat sich vielleicht einfach dann auch wieder was zu erzählen, weil jeder irgendwie so seine eigenen Erfahrungen macht, gell, in diesen Zeiträumen, wo man für sich selber...
Meine Frau war auch viel unterwegs, die war Stewardess. Jetzt gibt sie viel Sportstunden und wenn jeder sein Ding macht und dann wieder zusammenkommt, ich glaube, wir sind jetzt seit Bandgründung sind wir zusammen und das funktioniert wunderbar. Aber man muss den anderen auch mal gehen lassen, man muss tolerant sein.
Ja, das ist, dann kann es funktionieren, ja?
Also nach meiner Erfahrung. Aber wenn jemand
daheim sitzt und sagt, das finde ich jetzt nicht so super, dass du schon wieder unterwegs bist und du schaust das sofort warm, kommst nach irgendeinem. Das wird
nicht funktionieren, ja.
Dann funktioniert das nicht.
Nein. Auch da haben wir einfach auch alle Glück.
Ja, oder die richtigen Entscheidungen getroffen, natürlich.
Ja, ja.
das ist ja das andere. Der Mulo Franzl hat mal gesagt, Musik ist die Gegenwelt zum Alltag. Das habe ich gehört in so einem Interview, das er mal gegeben hat.
Mhm.
Stimmst du dem zu?
Ja, Gegenwelt finde ich jetzt nicht so. Es ist halt eine Parallele zumindest. Ja. Alltag hört sich so negativ an, aber Alltag kann ja auch was ganz Schönes sein. Und es gibt so immer so zumindest verschiedene Handlungsstränge. Ja, jetzt, wenn wir hier fertig sind, dann gehe ich heute zum Holz aufschlichten, weil ich Brennholz gekriegt habe. Das mache ich auch total gern. Das ist jetzt nicht mein Alltag. Oder ich gehe heim zum Kochen. Ich koche sehr gerne. Das ist jetzt auch, was ist der Alltag? Ja, es sind einfach verschiedene Handlungsstränge, die man mit möglichst viel Freude und Spaß einfach machen sollte. Es ist jetzt für mich nicht Musik das Schöne und Alltag das Schlechte. Also das gar nicht.
Ist es so, dass man sagen kann...
Wenn er das irgendwie wertend gemeint hat, ich weiß
nicht. Ich habe mir das Interview angeschaut und habe mir gedacht, das war halt so eine Aussage von, naja, da hat man so also eine Fluchtmöglichkeit. Ich glaube, es ging eher nochmal ums Publikum auch, gell? So dieses einen Gegenpol zu setzen zu dem, was halt ansonsten vielleicht die Menschen belastet und bedrückt, ja, so in ihrem Sein oder was diese Hektik und in dieser schnelllebigen Welt einfach auch nochmal ist.
Also das sagen zumindest viele Leute, wir hören das ganz oft in aller Bescheidenheit, aber die sagen, jetzt diese 2 Stunden da bei uns zu sein, das gibt ihnen, das ist wie Urlaub und das gibt ihnen so, das ist vielleicht dann einfach so eine Gegenwelt zu ihrem Alltag. Die kommen vielleicht, haben daheim gerade gestritten mit den Kindern oder mit was weiß ich und kommen dann dahin und hören sich dann 2 Stunden diese Musik an und das ist dann eine Gegenwelt, ja, das kann ich mir vorstellen.
Wobei das Schöne doch ist, oder wenn man das irgendwie, wenn man es verweben kann auch. Also wenn man dieses Gefühl von, also mir geht es zumindest so, wenn ich Musik höre, die mich beseelt, die könnte sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie ich gerade stimmungsmäßig drauf bin, aber wenn ich Musik höre, die mich beseelt, dann bin ich genau in dem Moment, in dem ich da bin. Während häufig in so der restlichen Zeit man ja oft im Kopf schon wieder wo ganz woanders ist, wie man eigentlich, wo man sich eigentlich gerade befindet.
Mhm.
Und dieses, sich darauf zu besinnen, bei sich zu bleiben, das kann ja schon auch nur mal was sein, was man als Referenz oder ein Erfahrungswert oder so, den man jetzt auch mitnimmt aus dieser Musik, die Musik mehr zu integrieren in das eigene Leben. Manche Leute machen das ja sehr bewusst, andere machen das eher zufällig. Ja? Also was man sich auf die Ohren ergibt. Es ist ja mittlerweile also, dass du kaum irgendwo hingehen kannst, ohne mit was zu beschallt zu werden, dass du dir nicht aussuchst. Mhm. Und deswegen fand ich diese Aussage so spannend. Also ich sehe auch den Alltag nicht so negativ, aber so Parallelwelt finde ich fast schöner als so ein Gegensatz zu, da ist das Gute und da ist das Schlechte. Ja. Ihr habt ja, wir haben vorher schon mal ganz kurz angeschnitten und das ist jetzt was, was mich wirklich richtig interessiert und da darfst du gerne viel davon erzählen, weil mich diese Odyssee, also dieses, die Odyssee sage ich jetzt schon, das Album Odyssee, ja sehr fasziniert hat. Ihr habt das letztes Jahr veröffentlicht und ihr habt eine sehr extravagante Art, da jetzt mal Song der Inspirationssuche da getätigt in der Entstehung dieses Albums. Wer hat denn die Idee dazu gehabt? Also grundsätzlich zu diesem griechische Mythologie ist ja so der Ansatzpunkt gewesen. Mhm. Und wie kam es dann zu dieser speziellen Reise? Und wenn du da einfach uns ein bisschen davor erzählen möchtest, wie war denn so der Anfang und wo ist dann hingegangen? Mhm. Fand ich also, sehr beeindruckend.
Der Anfang ist, das ist wirklich eine Idee von Mulo, die er seit, ich sag mal, seit Jahrzehnten in sich trägt. Er wollte diese Odyssee nachstellen. Das hat ihn schon immer beschäftigt. Da hat er uns seit Jahren schon immer gesagt, wir machen das. Und wenn die Kinder erwachsen sind, lasst uns ein paar Wochen auf ein Schiff gehen und das so machen. Und das ist jetzt, wir haben dann wirklich gebankt, ob es alles so möglich ist, nach Italien fahren und Schiff chartern und war ja auch wieder alles unter schwierigen Vorzeichen, aber es hat geklappt.
Also wir reden von einem großen Segelschiff.
Die Brigantine Florette. Das ist ein Zweimaster. Wie lang wird die sein? 30 Meter? Ich weiß es gar nicht genau. Schönes, 100 Jahre altes, richtig schönes Holzschiff. Und dann waren wir 20 Musiker, 8 Musiker und 20 Künstler. Plus die Besatzung. Und sind da 2 Wochen um die Äolischen Inseln gefahren. Und haben alle möglichen Kunstprojekte gemacht. Wir haben uns gegenseitig Vorträge gehalten. Wir haben Musik geprobt. Wir sind auf den Stromboli gestiegen und haben Filmaufnahmen gemacht. Und wir haben einen Film dabei gedreht. Es entsteht ein Fotobuch jetzt. Wir haben die CD zum Teil komponiert und vorbereitet. Das war im September. Anfang bis Mitte September und Ende Oktober kam dann das Album schon raus. Es war ein richtiger Odyssee-Sprint.
Was treibt einen dazu zu sagen, wir suchen uns jetzt da diese ganzen Leute zusammen und gehen jetzt miteinander auf dieses Schiff? Also das ist ja tatsächlich, ich kenne Leute oder Bands, die ziehen sich halt dann zurück, einmal auch durchaus mal ins Ausland, mal ja auch in irgendeiner Künstlerwohnung oder was auch immer, mhm, um da kreative Prozesse zu haben. Aber so wie du das gerade schilderst, hat das ja also ein bisschen was von, also wenn du sagst, wir haben uns da gegenseitig Vorträge gehalten, gell, mhm, dann hört sich das auch so ein bisschen an wie, naja, man ist da quasi auf Studienreise gegangen. Also wie man das als Studenten gemacht hat vielleicht oder als Klasse, gell, so, da muss dann jeder was vorbereiten, dann muss man sich gegenseitig so ein bisschen am Wissen teilhaben lassen. Das hat ja nicht nur was von, wir machen jetzt hier, wir begeben uns in eine andere Umgebung, um inspiriert zu werden, sondern das ist ja ganz eine aktive Auseinandersetzung auch mit dem Thema.
Ja, das Studienreise hört sich jetzt so, das ist so der Rahmen Studienreise, ja, das hört sich schon fast steril an, aber das ist halt dann eher, dass man da wirklich 2 Wochen so richtig intensiv lebt und man hat auch nichts anderes, ja, man ist halt auf diesem Schiff und man hat nur den Input von anderen Künstlern und Kollegen und Schriftsteller waren auch dabei. Das wird dann ganz intensiv und das nährt die Musik. Auch diese, man wandert da auf den Stromboli, man riecht verschiedene Kräuterpflanzen, ja, das sind auch Gerüche, das ist Essen, Trinken, sind Texte, das sind Klänge, das kommt da alles zusammen. das hat man jetzt nicht, wenn man sich jetzt in so einem Kellerstudio oder so vergräbt. Ja. Hier kann man dann an der Musik, hier könnte man super an der Musik arbeiten. Hier ist total leise. Da könnte man jetzt schauen, wie bringe ich das zusammen. Aber die Inspirationen, die holt man sich eigentlich im Leben. Und davor, das war, wir haben so Glück gehabt. 2 Wochen lang, das schönste, 16 Tage das schönste Wetter. Wir haben, das war ja auch so Studienreise, es war eher so Kinderausflug zum Teil. Wirklich sehr spielerisch. Und wir haben auch Gelage gehabt, ja, wir haben tolles Essen auf dem Schiff gehabt und wir haben schnorcheln sind wir gegangen. Das war so eine ganz, ganz lebendige, bunte Mischung. Am Abend dann immer auch ernste Vorträge über die Umweltverschmutzung und dann auch zu sehen, verdammt, wir machen selber nicht wenig Müll hier auf diesem Schiff, ja, und wie kommt man da aus? Und so. Viele, viele interessante Gedanken. Und auch zu sehen, es waren welche dabei, wo wir vorher dachten, oh, der redet zu viel, hoffentlich halten die anderen das aus, hoffentlich geht es gut und könnte zum Ärger führen. Und dann aber auch zu sehen, ne, da findet jeder seinen Weg. Und das waren klitzekleine Kabinen und man hängt so aufeinander. Und sobald der Erste auf dem Boot rumgetrappelt ist, waren dann eigentlich auch ziemlich schnell alle anderen wach. Und das war oft um 6 in der Früh. Und irgendwann um 1, 2 in der Nacht geht der letzte Fotograf dann ins Bett, wenn er sein. Das war der René van der Voorden, ein ganz toller Fotograf, war dabei, der das als Hobby macht. Und der hat also Tagebuch geführt, fotografisches Tagebuch auch. Und der hat nach der Reise hat er, ich glaube, um die 6000 Bilder hat er uns abgeliefert.
Wow.
Mit einer modernen Kamera, die unglaubliche Datenmengen liefert. Also da braucht man wirklich schon einen Bagger, um diese Datenmengen zu bewältigen. Und es waren 3 Fotografen dabei. Der Mike Meyer, auch ganz ein toller Fotograf, der dann gesagt hat, ich mache nur Schwarz-Weiß. Der wollte dann nur Schwarz-Weiß machen. Der hat auch 2 Videos gemacht. Es war total fruchtbar.
Ich bin voll neidisch.
Ja, also das haben wir uns auf der Reise oft gedacht. Wenn jetzt jemand neidisch ist, dann muss man ihm leider recht geben. Das war unfassbar. Es war auch die Tochter vom Andreas Hinterseher dabei und dann, die wurde dann gefragt, auch im Rahmen eines Interviews, wie es denn so war. Und er sagte, ja, war schön. Es waren halt eine Jugendliche und 20 Kinder.
Das ist schön.
Also das war wirklich zum Teil sehr ernsthaft und auch anstrengend, aber eine richtig coole Mischung. Da waren wir auch danach total beseelt und glücklich.
Es ist ja so, dass ihr ja schon gern auf Reisen geht miteinander, um euch irgendwo Inspirationen zu holen. Das ist ja was man von euch schon kennt, dass ihr euch vor Ort, also jetzt war es halt Geschichte mehr, oder? Historie, mit der ihr euch auseinandergesetzt habt. Und ansonsten, wenn ihr das so richtig im Kopf habt, ist es ja oft auch so, dass ihr die Begegnung mit den musikalischen Kulturen sucht vor Ort, Was hat jetzt diese letzte Reise unterschieden von den anderen? Habt ihr sonst auch so viel Leute dabei zum Beispiel?
Nein, sonst ist das alles viel kleiner, immer intimer. Das war jetzt einfach ein richtiger Tross. Das war einfach ganz anders. Aber wir waren ja zum Beispiel in Antakya, da war der Robi damals noch dabei. Das war ein Toningenieur und wir 4. Und sind da durch verschiedene Gotteshäuser der verschiedenen Religionen, die sich in dieser Stadt sehr gut vertragen, gezogen und haben da Musik aufgenommen. Und die, wenn man anhört, die Platte, man hört dann auch mal wieder draußen ein Mofa vorbeifahren oder irgendwelche Vögel zwitschern. Und wenn ich das höre, ich rieche auch immer das, ich rieche diese Holzkohle in der ganzen Stadt und ich rieche den Hummus und die frischen Petersiliebüschel mit Zitrone drauf, das. Da ist bei mir ganz viel dabei. Aber das war eine ganz intime Reise. Und jetzt, das war halt eher so groß und bunt und schillernd und ein Bacchanal haben wir nachgestellt und auf der Suche nach dem Zyklopen. Ich habe ein Lied über den Zyklopen geschrieben. Und das war ganz anders, das war lauter. Wobei im Endeffekt dann auch ganz tolle, ruhige Balladen jetzt auf der Platte sind. Der Chris Gall hat ganz, und der Molo, die haben ganz tolle Balladen geschrieben. Eigentlich fast im Gegensatz zu der Reise. Aber es ist ja nicht immer 1:1. Ja. Da ist die Reise ein Volksfest und dann kommen da nur Volksfestlieder raus, sondern da kommt dann auch was anderes raus.
Naja, weil es ja auch die Momente gibt, also die trotz allem Lärm rundherum, sag ich jetzt mal, oder Trubel rundherum, ja auch die stillen Momente hat.
Ja, wobei das waren wirklich wenige. Und der Andreas hat ja viel gefilmt auch. Der macht einen Film aus dem Ganzen. Der wird dann an den Oberaudorfer Musikfilmtagen wird der gezeigt im Juli. Der ist jetzt verbringt seine ganze Freizeit im Schneidekeller, der Andreas. Der hat dann schon geflucht. Er hat gesagt, es gibt keine Momente, wo mal keiner redet. Der hat nie Ruhe auf seinen Aufnahmen, weil es einfach so auf engem Raum ein Riesentross an Menschen, da passiert immer was. Und da stehen die Balladen fast im Kontrast dazu. Aber ja, das darf man nicht so 1:1 sehen.
Na, aber wie habt ihr die Leute ausgewählt, die da mit sind? Hat sie das einfach so gefügt oder habt ihr echt gezielt
ausgesucht? Hat sich über die Jahre ergeben. Das ist der René van der Voorden und der Mike Meyer, die begleiten uns seit Jahren immer wieder abwechselnd. Annette Hempfling hat auch fotografiert. Das war die einzige Frau mit auf dem Schiff. Außer der Frau Kapitän mit ihren zwei Gehilfinnen noch. Die kennen wir auch seit Jahren, die hat schon öfter schon fotografiert für uns. Der Oliver Hochkeppel war dabei von der Süddeutschen Zeitung, der auch schon öfter bei uns geschrieben hat. Der war mit uns auch schon in Kairo auf einer zweiwöchigen Ägyptenreise auch. Es waren jetzt keine Leute, die total fremd waren. Also man kannte sich schon.
Und den Philipp habt ihr auch noch mitgenommen.
Philipp Sterzer, ja klar. Das war wie in der Schülerband. Der ist total umgänglich, macht jeden Schmarrn mit. Das war mein Kabinennachbar. Die zwei größten Hochgewachsenen haben sie in die kleinste Kabine gesteckt.
Darfst du sagen, dass so ein Schaffensprozess auch immer so ein bisschen was von der Odyssee hat?
Ja, man weiß natürlich nie, wo es hingeht. Klar. Und dann kommt einmal wieder Gewitter. Dann meint man, man hat was Schönes geschrieben und dann fällt es in der Probe total durch. Wo man dann natürlich schon knappert dran. Man weiß ja auch nie selber, was jetzt wirklich gut ist und was gut wird. Ja, man kann es vermuten, man hat eine Vision, wie es klingen soll. Und bis es dann so ist, dass es auf einer Platte so gut klingt, das ist oft eine Odyssee. Ja. Für Mull und Andreas und für Chris wahrscheinlich noch weniger als für mich. Ich komponiere viel weniger, aber das ist das Odysseeische vielleicht, ja.
Ist das so, weil du vorher gesagt hast, du hast quasi dieses Stück über den Zyklopen geschrieben?
Mhm.
Was hat die denn an dem Thema so angesprochen?
Ich habe mich geärgert über den, dass er. Es ist so ein bisschen das Synonym für mich. Die Geschichte ist ja, dass der Odysseus mit seinen Männern in seine Höhle geht. Aus Neugierde auch und dann da vom Käse vom Zyklopen isst und. Ich weiß nicht, was er noch isst, der nimmt halt ein paar und der Zyklop bekommt dann und macht sein Tor zu und sperrt die ein und eigentlich könnten die ja, wie es in der Welt so ist, die könnten ja auch eine Party feiern, die könnten teilen, der Odysseus hat einen Wein dabei, die könnten eine gute Zeit haben, aber nein, der Herr Zyklope muss gleich mal zwei von den Soldaten aufessen, ja, und da entsteht nichts an Miteinander, so wie es halt oft in der Welt ist, ja, irgendeine Armee, die irgendwo einmarschiert, aus irgendwelchen Gründen, die ich auch nie verstehen werde, warum muss man einen Krieg anfangen? Das ist das Bild für mich, ja. Und dann wird er halt geblendet. Da muss man dann damit leben. Und darum heißt das Stück auch Zyklope senza vista mare, weil er halt seinen Meeresblick verloren hat dadurch. Weil er blöd ist, weil er Soldaten fressen muss. Hätte er nicht müssen. Es klingt jetzt flapsig, aber da steckt wirklich ganz viel auch an einer Verzweiflung drin und aus einer Angst vor Krieg. Ich bin, seit ich auf der Welt bin, überzeugter Pazifist. Ich habe noch nicht einmal geschlägert in meinem Leben. Ja, und warum muss er das machen? Und das ist so ein bisschen eine ironische Verpackung von dem Thema.
Ist es so, dass dich das vorher schon so angesprochen hat, dieses Thema oder auch diese Geschichte, oder kam das jetzt tatsächlich auch über diese Reise, dass du gesagt hast, ah ja, das ist ein Part, dort lang ihr jetzt hier, das nehme ich mir, so wie halt ein Chris Gall oder ein Mulo sich andere Themen genommen haben aus dieser.
Ja, da hat natürlich jeder geschaut, dass er sich jetzt sein Thema sucht, das macht jetzt nicht Sinn, wenn es jetzt drei Odysseus-Lieder gibt.
Ja.
Und das war, ich suche mir immer meine Nische so, schaue, was die anderen machen, wo finde ich da meinen Platz, und das war mein Thema. Hat mich angesprungen fast.
Wie ist es so grundsätzlich, wenn du sagst, ja, ich war mein Leben lang ein Pazifist? Ist es was, was ihr auch versucht zu transportieren, immer wieder, auch über die Musik? Ich meine, ihr lebt es ja, völkerverbindend zu sein, über Kulturgrenzen hinweg. Ihr seid diejenigen, die in Europa argentinischen Tango gespielt haben. Ja, so. Also das ist, hat ja alles irgendwie so ein verbindendes Element, was ihr da auch betreibt. Mhm. Ist das auch eine Art von... Jetzt mal, wenn man es ein bisschen, kann man es Mission nennen?
Ja, also ich glaube, seit wir unterwegs sind, versuchen wir Grenzen zu verwischen und aufzuheben. Das ist unser Konsens. Wir versuchen ja auch alle Musiken miteinander zu verbinden. Und ja, man stößt dann schon auf, das ist aber jetzt unsere Volksmusik, wieso macht sie das? So kann man das aber nicht machen. Und dann nehmen wir irgendwelche arabischen Elemente, die auch oft sehr streng gehütet sind, oder indische Musik, damit haben wir noch nicht so viel zu tun gehabt, aber gerade in Verbindung mit Religion sind ja ganz strenge Themen oft, ja, und wir nehmen es einfach und mischen es, und eigentlich tut es niemand weh, und das muss man, glaube ich, erkennen.
Vielleicht auch, dass es nicht nur niemand weh tut, sondern dass es sogar Mehrwert gibt, gell?
Im besten Fall schon, ja. Kommt bestimmt auch mal der Schmarrn raus, aber...
Das darf auch mal, finde ich.
Ja, ja, wir haben ja ein Stück gemacht auf der Volkslied Reloaded. Da haben wir bayerische Musikstücke mit arabischen Stücken vermischt. Oder mit arabischen Klängen, auch mit Trommelklängen und so. Und dann habe ich richtig so einen gezeichneten Cartoon von mir gesehen. Also eine Gruppe mit Trachtlern, die sagt, das ist nicht unsere Musik. Und daneben steht eine Truppe... von Orientalen, die sagen, das ist aber nicht unsere Musik, ja, so mit Demonstrationsschildern. Aber das muss man halt einfach übergehen. Ja. Und es macht uns auch Spaß.
Und es hat ja trotz allem bei euch immer was, was Verbindendes und nicht was Anklagendes. Also nicht ein, oder was sehr Provokantes, sondern was sehr Natürliches, das irgendwie ineinander geht zum Lassen. Mich würde nur interessieren, wie du denn mit diesem Thema, das ist ja vorher schon mal gesagt, naja, wissen wir jetzt auch nicht so recht bei diesen Kinderkonzerten, ob das in unserem Alter nur irgendwie also passend ist für uns oder so. Wie gehst du denn mit dem Thema Älterwerden um?
Also das,
ist das überhaupt ein Thema?
Ich denke schon drüber nach, ich sehe es ja auch, ja.
Das sind wir alle.
Aber was ich mir immer denke, ja, ich will an meinem Instrument noch so viel erreichen. Jetzt spiele ich den Kontrabass, seit ich 15 bin, bin jetzt 52 und es gibt noch so viel zu tun. Ich fühle mich oft wie ein Anfänger und ich möchte so gern auf den Status, dass ich sage, so, jetzt kann ich wirklich mein Instrument souverän bedienen. Jetzt, wenn ich Glück habe, schaffe ich das vielleicht in 10 Jahren mit viel Üben. Und dann denke ich oft darüber nach, dann bleibt aber hinten raus jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Aber dieser Zustand ist ja eher Illusion. Ich glaube, immer wenn man ein Level erreicht, und dann sieht man das nächste und möchte noch dahin.
Ich glaube, wenn du
was das einen dann wiederum auch jung hält. Ja,
ja, aber wenn du das erreicht hast, dann ist es ja auch langweilig, oder?
Das glaube ich nicht.
Meinst du
nicht?
Dann?
Nein, ich glaube nicht. Also ich bin immer ich so, wenn mir was schon gut manchmal, ich fange das Üben an und denke mir, jetzt klingt das wieder so wie vor 20 Jahren. Da wollte ich doch eigentlich schon längst weg sein. Ja? Und da kommt dann das Alter im Spiel, dass ich mir denke, ja, wie viel Zeit brauche ich denn noch, bis das endlich mal funktioniert? Und dann sehe ich das, aha, Alter, das Ganze ist begrenzt. Das ist das, was mich beschäftigt. Ob ich jetzt, solange ich spielen kann, und körperlich fit bin, ist das alles total in Ordnung. Ich muss mit 52 nicht mehr ausschauen wie 18. Tue ich auch nicht.
Naja, aber was du schon tust und was ihr, glaube ich, schon auch alle habt und was auch diesen kreativen Bereich sehr verbindet, finde ich, ist, dass man feststellt, dass es die Leute tatsächlich von der Ausstrahlung her jung hält. Also von dem, was man neugierig ist, was man erleben möchte, was halt quasi auch an Inspiration. Also ich habe letztes Wochenende mit einem ganz tollen Kulturverein arbeiten dürfen. Die waren größtenteils schon zwischen Mitte und Ende 60, teilweise auch schon über 70. Und die waren alle so jung im Kopf und in die Augen und im neugierig, was zu entwickeln und zu machen. Ich meine, ich habe so, ja genau, da ist einfach das Alter eine Zahl. Und natürlich ist man vielleicht irgendwie körperlich nicht mehr so belastbar irgendwann und so. Aber das andere ist ja Geist und Seele, ja. Und das ist ja in kreativen Prozessen, glaube ich, dann
eigentlich. Das ist das Wichtigste, dass man positiv bleibt. Ja. Man sollte in der Früh aufstehen, in den Spiegel schauen und über sich lachen können. Das ist, wenn man das kann, wenn man positiv bleibt, wenn man Aufgaben hat, würdig alt werden, ja, dass man jetzt die eine oder andere Schönheits-OP vielleicht einfach mal weglassen kann, weil vielleicht doch andere Sachen wichtiger sind. Wenn man noch Aufgaben hat, wenn man, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, denke ich mir immer, das ist so wichtig, für andere nützlich zu sein. Wenn man mal nicht mehr die Aufgabe hat, für andere irgendwas zu tun, dann wird es düster. So aus der Erfahrung auch, wenn Menschen dement werden, das sind oft solche, die keine Aufgabe mehr haben, glaube ich. Und darum habe ich meine blöde Holzkiste, die mich beschäftigt bis ans Lebensende und viele andere Aufgaben. Es gibt ja, ich bin einfach nach wie vor wirklich neugierig und ich glaube, das würde allen gut tun.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Jetzt haben wir lange geredet.
Ja, es war total gut. Ich wünsche dir noch weiterhin so viel Tatendrang, so viel neugierig bleiben. Ich wünsche mir, dass du bei deiner nächsten Reise sagst, fahr mit. Ich muss mir überlegen, was man machen und Kinder muss, damit man von euch mal mitgenommen wird, irgendwo auf irgendein Schiff oder so. Na, ohne Schmarrn. Ich finde das prima, was ihr seit vielen, vielen Jahren macht und wie ihr es auch geht. Und das ist nach wie vor immer neu sein kann und darf und dass ihr euch auch diese Freiheit gibt. Und alles Gute auf eurem weiteren Weg.
Vielen Dank.
Und viel Freude hoffentlich wieder bei Live-Konzerten demnächst.
Mhm. Danke, danke. Vielen Dank für das Gespräch.
Präsentiert von Ian Prechtl Frischemärkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.